Du predigst auch nichts Neues. Die macht heute Kinderstunde, deswegen darf ich das sagen. Und sie sagte das in dem Zusammenhang, dass ich, also wir hatten uns kurz unterhalten über eine Situation aus den letzten Tagen und dann habe ich gesagt, mit dem Gebieten sind wir vorsichtig. Und dann habe ich so ein bisschen erklärt, wie ich das gerade handhabe oder nicht handhabe und so. Guckt sie mich an und sagt, das hättest du vor 10 Jahren noch anders gesagt, aber du lehrst das nicht. Wie gesagt, ja, keiner will mir 5-mal in der Woche beim Predigen zuhören. So, ne? Also das hat den Zusammenhang, ne, dass meine Frau sagte, du sagst nicht das irgendwie. Wird das hier, glaube ich, gerade zum Slapstick. Okay, gut. Also zumindest war das so, dass das war in einem konkreten Zusammenhang mit dem nichts Neues und so. Umgekehrt geht es mir so, dass ich finde, es gibt so Themen, die sind es wert, dass man sich wieder und wieder und wieder und wieder und wieder hört. Also zum Beispiel kann ich nicht genug hören, wenn meine Frau mir sagt, ich liebe dich. Ja? Also das kann sie mir meinetwegen noch 753 Mal sagen und es wird gar nicht langweilig irgendwie so. Also es gibt so ein paar Themen, die sind irgendwie gut, wenn man sie immer wieder hört und nicht, weil ich irgendwie da eine besondere Unsicherheit besitze, sondern einfach, weil es gut tut, diese Dinge zu hören, weil sie wichtig sind, dass sie tief in uns verankert sind. Es gibt eine Frage, die kommt, wenn man mit Menschen, die auf dem Weg zum christlichen Glauben unterwegs sind, zu tun hat, immer wieder. Nämlich die Frage, warum lässt Gott das zu? Die Leitfrage, wenn man das so unter einem Wort macht, das machen die Deutschen ja gerne, aus einem Satz irgendwie ein Wort zu basteln. Die Theologen nennen das dann die Theodizee-Frage. Also diejenigen von euch, die sich bei Google und im Internet mal völlig austoben wollen in diversen theologischen Ecken, 80% davon gruselig, die könnten unter Theodizee mal irgendwie anfangen zu gucken und dann wird man merken, hoppla, da haben ja Leute schon seit 2000 Jahren verhältnismäßig differenziert drüber nachgedacht und das, was der Pastor heute Morgen hier gemacht hat in der Predigt, das ist dagegen ja wirklich seicht. Und das ist es auf jeden Fall. Eine Predigt wird nicht das ausloten, was an dieser Frage drinsteckt, weil für viele von uns an der Frage nach dem, wie ist das mit dem Leid, wie ist das einzusortieren, einfach ganz persönliche Sachen drinstecken. Also es ist eben für uns keine skurrile theologische Frage, sondern es ist eine Frage, die manchmal alle anderen Fragen tatsächlich aufsaugt und absorbiert und wo wir das Gefühl haben, wenn ich diese eine Frage beantwortet kriegen würde, dann würde sich alles andere öffnen. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Frage nach dem, wie kann Gott das zulassen, auch zum Totschlagding wird in Gesprächen. Also ich erlebe immer mal wieder, wo Leute eigentlich gar kein Interesse am christlichen Glauben haben. Da ist das eine so der ersten Fragen, die hochgespült wird. Und manchmal tue ich das sehr bewusst, dass ich dann Leute frage, was würde sich ändern, wenn ich dir jetzt eine Antwort geben würde, die befriedigend erklären würde, warum es das Leid in dieser Welt gibt. So richtig befriedigend erklären würde. Würdest du dann hier vor mir sagen, ich bekenne Gott als meinen Herrn, Erlöser, Schöpfer? Würdest du das dann tun? Das ist dann meistens der Moment, wo Leute etwas aggressiv werden. Ich muss ja zugeben, dass ich ja dann erst aggressiv geworden bin, das dürfen sie dann auch. Aber manchmal braucht es eine gewisse Aggressivität, um im Gespräch weiterzukommen. Manchmal braucht man das irgendwie. Keine Bange, das mache ich nicht mit jedem. Gut, also. Aber heute geht es mir eigentlich um das Thema Liebe im Zusammenhang mit Leid und was hat denn das eine mit dem anderen zu tun. Die Frage nach dem großen Ganzen des Leides wird am meisten in der Bibel beantwortet, tatsächlich im Buch Hiob. 42 Kapitel, nicht leicht zu lesen. Also wer von euch freiwillig Theaterstücke liest, der mag vielleicht auch Hiob lesen, aber das ist in der Regel ja nicht gerade Massenliteratur. Und zum Buch Hiob werden wir im nächsten Jahr uns mehrere Predigten vornehmen, um hier auch nochmal ganz anders reinzugehen in diese Frage. Weil ich glaube, es macht wirklich Sinn, dass wir an der Leitfrage gute Antworten kriegen, tiefe Antworten kriegen. Es gibt eine ganz klassische Stelle dazu in der Bibel, die habe ich vor kurzem mir mit dem Seniorenkreis angeguckt, im Johannes Evangelium Kapitel 9, Vers 2. Da heißt es, als er vorüberging, sah ein Mensch blind von Geburt, und jetzt Vers 2 steht an der Folie, und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Also wir merken, man muss nicht im 21. Jahrhundert leben, um sich der Leitfrage zuzuwenden. Offensichtlich scheint das etwas zutiefst Menschliches zu sein, und so wenig uns mit Leuten verbindet aus dem Nahen Osten, die vor 2000 Jahren gelebt haben, also in einem völlig anderen kulturellen Kontext als wir, offensichtlich haben die sich auch mit der Frage beschäftigt, wie ist das? Und sie hatten ein klares Konzept zum Thema Leid. Das Konzept der Fragenden in dieser Geschichte ist, Leid ist die Konsequenz von Sünde. Und jetzt müssen wir nur noch klären, wer hat gesündigt? Was ich an dieser Frage schön aufzeigen kann, ist, dass wir alle ein gewisses Vorverständnis von der Welt haben. Also das Vorverständnis zum Beispiel dieser Leute, die Jesus gefragt haben, war, alles hat doch eine geistliche Ursache. Alles. Unser Vorverständnis ist in unserer Gesellschaft ein total anderes. Also wir lieben zum Beispiel Kausalitäten eher im naturwissenschaftlichen Bereich. Also entweder im psychosozialen naturwissenschaftlichen Bereich, also der ist so doof, weil seine Eltern und weil dessen Eltern und so weiter, ne, irgendwie so. Also da lieben wir Kausalitäten, Zusammenhänge, die irgendwie weil A, dann B, dann C und deswegen ist das jetzt so ein komischer Knopf, ne? Oder so liebenswert oder wie auch immer. Obwohl das liebenswert, das liegt ja immer an uns, ne? Nur die bösen Sachen kommen von den anderen. Und dann ist das genauso in dem ganzen Bereich von Naturwissenschaften, von Medizin, von Technik, dass wir immer irgendwie fragen, was ist sozusagen reproduzierbar, was hängt in genauen Ketten hintereinander. Und wir tun uns in unserer Welt, in der wir groß geworden sind, unglaublich schwer mit metaphysischen Antworten, mit spirituellen Antworten. Für uns ist das Leid in der Welt erst einmal Fakt. Dinge passieren, weil irgendwelche tektonischen Platten aufeinander knallen. Dinge passieren, weil, oh, was weiß ich, irgendwie, also es gibt irgendwie eine Ursache für all das. Und das Merkwürdige ist halt dann, dass wenn wir Christen werden, wenn wir anfangen, uns Gott zuzuwenden, dass wir auf einmal ein Problem kriegen, dass Leute auf der Straße, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, nicht haben. Leute, die auf der Straße durch die Gegend laufen und mit Gott nichts zu tun haben, die haben die Leitfrage nicht. Weil die Leitfrage, also die Frage nach dem Warum, haben sie sowieso komplett rausgeschmissen aus ihrem Leben. Es gibt kein Warum. Ich bin, weil genetischer Zufall. In der Lotterie des Lebens hab ich halt gewonnen. Irgendwie so. Es gibt das Warum nicht. Wenn wir aber Christen werden oder wenn wir uns Gott zuwenden und anfangen, mit Gott irgendwie uns die Welt anzugucken, dann merken wir auf einmal, also wenn es denn Gott nicht nur gibt, sondern wenn Gott handelt, wenn Gott eingreift, wenn Gott auf Gebet antwortet, dann stellt sich auf einmal die Frage, warum eigentlich nicht auf jedes? Warum gibt es Leid in dieser Welt? Also wir haben mit unserem Christsein tatsächlich kriegen wir Probleme, die andere Leute nicht haben. Ist nicht so, dass Christsein immer alles nur leichter macht oder flockiger macht oder so. Also wir kennen eigentlich auf diese Frage, warum ist er blind geboren, eigentlich so drei Antworten. Also die fromme, sofort hervorschießende Antwort ist, es hat mit Sünde nichts zu tun. Also jeder, der irgendwie schon mal 3 Tage in einem christlichen Gottesdienst verbracht hat, der ahnt, dass die Frage der Jünger irgendwie in die falsche Richtung geht. Also christliche Diakonie hätte ja nicht jahrhundertelang alles Mögliche getan, um sich zu kümmern um alle am Rande der Gesellschaft, wenn sie davon ausgegangen werden, dass Leute, die behindert sind, körperlich eingeschränkt, ich weiß nicht, was heute der politisch zuverlässige Ausdruck ist, ne? Als ich Zivildienst gemacht habe, durften wir noch von Behinderten reden. Na, also, so, ne? Also, wie heißt das korrekt? Menschen mit Assistenzbedarf, obwohl Blinde, obwohl die sagen würden, ob sie Assistenzbedarf haben, da, das wäre auch schon ganz heißes Pflaster, so, ne? Also Menschen mit Assistenzbedarf, sehr schön. Also wir würden sagen, nein, es hat nichts mit Sünde zu tun. Gott hat offensichtlich, wenn wir durch die Bibel gucken, ja ein Herz für Leute, denen es Mist geht. Das, die zweite Antwort, die wir haben, na, irgendwas Medizinisches. Also, werden wir schon irgendwas finden. Irgendein Virus, irgendeine Geschichte, die genetisch ist, irgendwas, was und so weiter. Und die dritte Antwort, und eigentlich ist das ehrlicherweise die häufigste Antwort, wir haben keine Ahnung. Es ist halt so. Es ist halt irgendwie so. Irgendwer wüsste vielleicht irgendwo eine Antwort, aber das meiste im Leben nehmen wir so hin, als so, wie es ist. Ich habe es ja gerade schon beschrieben, wenn wir uns auf den Weg mit Gott machen, dann sieht das irgendwie anders aus. Und ich gehe mit euch jetzt mal in den 1. Petrus, Kapitel 4. Ich habe ein Predigtkonzept aus 3 Zetteln. Das ist selten, dass ich so viel habe. So, 1. Petrus 4, 12 bis 14. Geliebte, sagt Petrus, das meint auch die Männer, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch. Also offensichtlich werden denen jetzt gerade irgendwie die Kirchengebäude niedergebrannt oder irgendwer schmiert bei denen was an die Wand oder Leute werden geschlagen oder Schlimmeres. Irgendwas passiert hier im Umfeld des Petrus, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid. Damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Erstens, es geht hier um Verfolgung. Und nicht jedes Leid ist Verfolgung. Also, wir kennen fast gar nicht Leid, das aus Verfolgung erwächst. Da müssen wir schon mühsam nachdenken, wo denn in unserem persönlichen Leben Dinge aufgrund von Verfolgung, also Verfolgung aufgrund unseres Glaubens irgendwie auf uns gekommen sind. Hier in diesem Zusammenhang geht es mir aber um einen ganz anderen Gedanken, nämlich Vers 13, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid. Petrus sagt hier, mal abgesehen von der ganzen Leidensthematik und all dem, ne, was man hier auch bestimmt, wenn man jetzt sich richtig so um diese Bibelstelle kümmern müsste und so, müsste man da jetzt richtig einsteigen nochmal. Aber Petrus sagt hier an dieser Stelle, wenn ihr leidet, versteht ihr ein Stück weit tiefer, was Christus am Kreuz passiert ist. Wenn ihr leidet, dann habt ihr etwas mehr Anteil an dem, was Christus am Kreuz passiert ist. Ich habe bewusst diese Bibelstelle jetzt mal am Anfang so der verschiedenen Antworten irgendwie gestellt, weil sie etwas von dem beschreibt, was gut 1000 Jahre lang eigentlich die christliche Standardantwort war. Also in den Formulierungen war die sehr unterschiedlich, aber die geht ungefähr so, wenn du leidest, dann beglückwünsche ich dich. Weil dein Leiden ist ein Anteil haben am Leiden Christi. Also man wäre jetzt nicht so weit gegangen, dass man jemanden bedauert hätte, weil er gesund ist und weil es ihm gut geht. Aber die grundsätzliche Linie der Seelsorge, und ich meine jetzt nicht einfach nur so ein plumpes Rumgepredige, ich meine wirklich seelsorgerliches Anliegen, die grundsätzliche Linie der Seelsorge im christlichen Bereich war bestimmt über die Hälfte des der christlichen Zeitrechnung der 2000 Jahre, war die zu sagen, wenn es dir schlecht geht, dann beglückwünsche ich dich. Denn du hast Anteil an etwas, woran die anderen nicht Anteil haben, nicht in dieser Form. Ich glaube nicht, dass diese Antwort komplett richtig ist und alles umgreift. Was ich aber glaube, ist, dass wenn ich diese Antwort ausblende, die Petrus gibt, dass dann das Komplettpaket meiner Antworten schräg wird. Wir reden in den letzten Wochen und Monaten viel darüber, Gott zu lieben mit allem, was wir sind, Verstand und Herz und Gefühl und alles, was irgendwie so reingeht, und unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Und Petrus sagt, es gibt ein Mitleiden mit Christus, ein Christus-Lieben im Leiden. Wenn ich jetzt die Predigt aufhören würde, dann wäre es schräg. Versteht mich richtig. Das wäre viel zu kurz. Aber es ist ein Teil des Gesamtpaketes. Wir werden in gruseliger Art und Weise flach und oberflächlich, wenn wir diesen Teil der Antwort komplett ausblenden. Ich gehe noch mal ein paar Verse weiter, Vers 19. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen im Gutes tun. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen im Gutes tun. Die nach dem Willen Gottes leiden. Die Formulierung, da gruselt es uns ja schon. Also mal abgesehen vom Sprachlichen. Gibt es einen Willen Gottes zu leiden? Petrus würde sagen, ja. Den gibt's. Ist jedes Leiden Gott gewollt? Nein, 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 nein. Aber es gibt ein Leiden, weil Gott das will. Die alte Kirche hat das in einem Begriff zusammengegossen, der schon irgendwie bezeichnet ist, nämlich im Begriff des Märtyrers. Martyrio war ursprünglich nichts anderes als die Bezeugung einer Überzeugung. Also ich stehe dazu, ich bin ein Zeuge dafür, dass das und das die Wahrheit ist. Aber weil das so vielen Christen dieses Bekenntnis das Leben gekostet hat, ist der Begriff des Märtyrers, hat sich der hin verschoben hin zu Leuten, die um ihres Glaubens willen gestorben sind. Das heißt, die alte Kirche hat zugelassen, dass ein Begriff seine Aussage im Laufe der Zeit verschiebt hin von ich bekenne mich zu Christus zu ich bin bereit, willig für Christus zu sterben. Also da hat die alte Kirche etwas in diesem Begriff getan, was uns den Atem stocken lässt. Was auch nicht zu den Sachen gehört, wo wir sagen, so, das wünschen wir. Jesus sagt das mal ganz pragmatisch. Wenn sie euch verfolgen, dann flieht woanders hin. Ganz pragmatisch. Also wir haben keine Theologie, die irgendwie sagt, oh, ne, also wenn sie dich verfolgen, super, ja, dann häng auch, dann, also sag mal, heute ist ja ein Tag, du, ne, dann häng irgendwie was nach draußen, um dich, also erst recht zum Ziel zu machen. Nein, Jesus sagt, wenn sie euch verfolgen, pack deine Sachen und geh. Betet darum, dass es nicht im Winter geschieht. Betet darum, dass es nicht geschieht, wenn ihr schwanger seid. Aber geht. Seht zu, dass ihr rauskommt aus dem Punkt der Verfolgung. Das ist das Neue Testament, was immer Theologen da im Laufe der Jahrhunderte auch manchmal draus gemacht haben. Ich gehe nochmal an eine andere Stelle. Diesmal wieder Paulus im Kolosserbrief. Kapitel 1, Vers 24. Paulus schreibt an die Kolosser: Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für sein Leib, das ist die Gemeinde. Paulus ist im Gefängnis, weil er als christlicher Verkündigung durch die Gegend zieht. Wenn Verfolgung über Gemeinden kommt, dann fängt es in der Regel bei Pastoren an. Also solange ich hier noch jede Woche fröhlich stehe, müsst ihr nichts befürchten. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für sein Leib, das ist die Gemeinde. Wir befinden uns ja hier im evangelischen Teil der Christenheit, also eine Absplitterung der katholischen Kirche und dann haben wir uns wieder abgesplittert von den evangelischen, lutherischen und so weiter und so fort. Ne? Und in unserer Ecke macht dieser Bibelvers immer so ein bisschen Probleme. Weil wir, wenn wir mit Leuten in irgendeinen Glaubenskurs gehen und sagen, wir erklären euch mal den christlichen Glauben, dann sagen wir immer, das, was Jesus getan hat, reicht. Das sind 100%. In jeder Hinsicht 100%. Und es gibt auch viele Bibelstellen, die genau das sagen. Und die, also manche Bibelstellen sagen auch indirekt das manchmal noch viel schärfer als die direkten Bibelstellen. Und dann gibt es aber trotzdem, das macht Gott übrigens gerne, diese zwei, drei Bibelstellen, die immer so ein bisschen ärgerlich sind, weil sie unsere Theologie sprengen, weil sie nicht ganz reinpassen in das, wo wir sagen würden, na das wäre eigentlich, so wird es glatt aussehen. Aber glatt ist ja auch irgendwie ein furnierter Schrank mit einer draufgeklebten Folie. Richtiges Holz sieht anders aus. Also, hier sagt Paulus, es gibt ein Leiden Christi, das hat Christus nicht erlitten. Das fehlt noch. Und ich ergänze das. Also mal abgesehen von dem ungebrochenen Selbstvertrauen des Paulus in seine Stellung, so in der Heilsgeschichte, das hier zum Ausdruck kommt, was uns manchmal erschrecken lässt, glaube ich, dass er hier eine Aussage macht, die auch irgendwie stimmt. Wenn man in die Geschichte reingeht, dann ist eines der stärksten Beweise, wenn man mich fragen würde, für die reale Existenz Gottes. Dann ist eins für mich der stärksten Beweise, wie Christen damit umgegangen sind, dass sie gelitten haben. Es ist viel leichter, Christ zu werden am Sterbebett eines Christen, als wenn er irgendwo eine Familienfeier feiert. Einen sterbenden Christen zu begleiten, das kann dich zum Christen machen. Nicht bei jedem Christen, nicht immer, aber häufig. Einen Christen zu begegnen, der gerade durch tiefstes Leid durchgeht, kann manchmal deutlicher predigen als vieles, was wir jetzt hier so veranstaltungsmäßig machen. Und es ergänzt irgendwie etwas von dem, was Christus getan hat. Wie alles, was wir tun, eine Ergänzung ist zu dem, was Christus getan hat. Nicht etwas, was das irgendwie erst komplett macht, sondern im Sinne von wir bauen auf dem auf und wir bauen jetzt ein Haus, was mehr und mehr und mehr Christus in dieser Welt verkündigt. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Hier geht es übrigens um Liebe. Paulus sagt hier den Kolossern in seinem Gefängnis, ich meine, er ist in Philippi zu dieser Zeit, er sitzt in seinem Gefängnis und er sagt, ich freue mich für euch. Er sagt, ey, ich bin so froh, hier in meinem Gefängnis zu sitzen, wenn ich an euch denke. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Der könnte da auch hier sitzen und könnte sagen, oh, ne, also ehrlich, ne, dass ich euch gepredigt habe, ja, ey, das kotzt mich so an. Guck mal, wo ich jetzt stehe. Und das Spannende ist, die äußere Situation wäre dieselbe. So wäre Paulus im Gefängnis und so wäre Paulus im Gefängnis. Dass das Ganze mit Liebe zu tun hat, ist die Entscheidung von Paulus. Paulus hat sich dafür entschieden zu sagen, ich freue mich. Ich freue mich für den Weg, den ich eingeschlagen habe. Ich freue mich um euretwillen. Ich freue mich. Es war gut. Und damit wird all das, was Paulus den Philippern gepredigt hat und was er ihnen gesagt hat, bekommt nochmal eine ganz andere Tiefe. Eine ganz andere Tiefe. Ich denke, viele von euch kennen diesen Effekt, dass man manchmal Leuten richtig gerne zuhört, weil man weiß, was die für eine Geschichte haben, was die mitgemacht haben. Es gibt etwas, das kann ich mit meinen 47 Jahren einem 80-Jährigen einfach nicht, wie soll ich das sagen, das kann ich nicht machen, was der an Lebenserfahrung schon mit sich bringt. Und wenn der was sagt, dann hat das ein anderes Gewicht, als wenn ich das sage. Ich freue mich in den Leiden für euch und ergänze meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Wenn wir jetzt allein nur diese beiden Beispiele nehmen, dann merken wir schon, dass es irgendwie die Leitfrage gar nicht gibt. Warum gibt es Leid in der Welt? Ist eine völlig blöde Frage, weil wir sozusagen eine Überschrift, also erstmal gucken wir uns ganz viele Ereignisse an und dann sammeln wir diese ganzen Ereignisse unter eine Überschrift und jetzt beschäftigen wir uns mit dieser Überschrift. Aber nirgendwo in der Bibel heißt es, dass wir uns mit der Überschrift beschäftigen sollen. Sondern was Gott will, ist, dass wir mit dem einzelnen Leid zu ihm kommen. Denn mein Leid ist ein anderes als das der anderen Leute. Und ich bin auch gar nicht dazu angehalten, die Leitfrage für diese Leute zu beantworten. Aber was Gott will, ist, dass ich in meinem Leiden, in meinen Einschränkungen, in meinem Druck, in meinen Verfolgungen, in meinen Einschränkungen, dass ich in all dem zu Gott komme. Dass Beziehungen zwischen uns wächst. Ich glaube gar nicht, dass es sowas gibt wie die Antwort auf die Leitfrage, weil es die Leitfrage nicht gibt. Das, was du durchmachst, das ist dein Thema. Und eins der Sachen, die du dir ganz schnell angewöhnen musst, ist, du musst nicht für andere Leute die Leitfrage beantworten. Das musst du nicht. Zumal es manchmal auch Sachen gibt, die werden uns aus der Hand genommen. Ich habe diese Bibelstelle jetzt hier nicht rausgeholt, aber im Lukas-Evangelium wird Jesus mal einmal gefragt, was ist mit den Leuten in Siloa, auf die der Turm von Siloa fiel? Waren sie vornehmere, also stärkere, massivere Sünder als die anderen? Und Jesus antwortet und sagt, also wenn ihr nicht umkehrt zum lebendigen Gott, dann wird es euch schlimmer ergehen als ihnen. Und das für eine Antwort. Also er wird gefragt nach dem Warum und er springt leichtfüßig wie eine Gazelle über die Warum-Frage rüber und sagt, ey, wichtig ist, habt ihr euer Herz in Bezug auf Gott auf der Reihe? Und das ist immerhin Jesus. Also wenn einer antworten könnte, dann er. Aber er will nicht. Er will nicht, weil für die Leute, die ihn fragen, ist das nicht ihre Frage. Wir müssen gucken, dass wir unsere Frage vor Gott beantwortet kriegen und nicht die Fragen der anderen. Das finde ich ist eins der Probleme, die wir haben, wenn wir uns zu sehr irgendwie reinschmeißen in die Medienwelt. Zu viel Fernsehen gucken, zu viel Zeitung lesen, zu viel irgendwie so, weil wir zu viele Probleme zu unseren Problemen machen. Was nicht heißen soll, dass wir Scheuklappen und irgendwie so. Das wäre nun das andere Extrem. Ich gehe nochmal in 2. Korinther. Das ist eine auch von diesen Bibelstellen, die unbeliebt sind. 2. Korinther 12. Und zwar Paulus. Dieser Brief ist so ein bisschen sperrig. Der hat irgendwie eine schwierige Struktur. Und In diesem Ding redet Paulus davon, dass er gegenüber den Korinthern was zu sagen hat. Und das macht er manchmal in skurriler Art und Weise. Am Ende von diesem Ganzen, was ich jetzt lese, sagt er, ich bin ein Tor geworden, ihr habt mich dazu gezwungen. Also ich habe mich zum Idioten gemacht um euretwillen. Nur das sage ich jetzt als Vorrede, damit ihr wisst, was jetzt kommt, ist unter der Überschrift, ich habe mich zum Idioten gemacht. Ja, ist wichtig. Okay, 2. Korinther 12, ab Vers 6. Denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein. Denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denkt, als was er an mir sieht oder was er von mir hört. Auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarung. Also davor hat er irgendwie davon geredet, dass er irgendwelche Himmelsvisionen hatte. Das redet er von sich selber in der dritten Person, ein bisschen skurril. Aber er will das irgendwie so von sich wegschieben. Das war irgendwie komisch. So, es war toll, ne? Aber es war komisch. So, und jetzt kommt's. Darum, dass ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe. Also das Überheben kommt gleich zweimal. Also Paulus sagt, ich bin arroganter Arsch. Also ich neige dazu, arrogant zu sein. Ja, das ist irgendwie, machen wir es mal so in dieser vorsichtigen Formulierung, ja? So, also, und jetzt, habe ich jetzt irgendwas gerade gemacht mit meinem Mikrofon, ja, ne? Also, jetzt kommt also, irgendwie passiert jetzt etwas, also was Besonderes, eine Erfahrung, die vielleicht keiner von uns bisher so gemacht hat, eine Offenbarung des Himmels. Und damit aber Paulus bei all dem nicht jetzt irgendwie in eine andere Umlaufbahn kommt, wird ihm etwas gegeben. Geschenkt. Er bekommt etwas. Nämlich ein Engel Satans. Das führen wir jetzt mal nicht aus. Der ihn mit Fäusten schlägt. Okay. Wie gesagt, wir beantworten nicht für andere die Leitfrage. Ja? Wir müssen jetzt gar nicht erklären, was hier bei Paulus ist. Schon mal super, ne? Müssen wir nicht erklären. Aber was macht Paulus damit? Das ist jetzt die spannende Sache. Ich wollte euch nur erstmal die Situation reinkriegen. So, und jetzt, was macht Paulus damit? Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablasse. Und er hat zu mir gesagt, also der Herr, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gern will ich mich nun, sagt Paulus wieder, vielmehr meinen Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich bin ein Tor geworden, ihr habt mich dazu gezwungen. Paulus, und das ist für mich der entscheidende Punkt hier, hat an einem bestimmten Punkt seiner Biografie eine Antwort bekommen. Seine Antwort ist nicht deine Antwort. Aber er hat eine Antwort bekommen. Wenn er hier sagt, ich habe dreimal den Herrn angerufen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich in die Mitte des Raums gestellt hat und gesagt hat, oh Gott, ne, nimm's doch mal weg. Nimm's doch bitte mal weg, das war jetzt das zweite Mal. Nimm's doch bitte weg, das dritte Mal, ne? So, sondern ich vermute, hier geht's um drei richtige Anläufe. Ja, so richtige Anläufe. Er kann sich ja richtig auch daran erinnern, dreimal habe ich das getan. Und am Ende dieser drei Anläufe, offensichtlich, nicht nach dem ersten Mal, nicht nach dem zweiten Mal, kriegt er tatsächlich für sich eine Antwort, die ihn befriedigt. Uns befriedigt die vielleicht nicht. Und wenn man die Ausleger zu dieser Bibelstelle sich anguckt, was sie daraus machen, dann merkt man, dass ungefähr die Hälfte der Ausleger mit dieser Antwort kämpft. Und wenn man in bestimmte Kreise, christliche Kreise reingeht, dann kämpfen 100% der Ausleger mit dieser Antwort. Diese Antwort ist grenzwertig. Aber für Paulus war es seine Antwort. Was ich euch eigentlich sagen will, ist, Gott liebt mich. Gott liebt dich. Und er will dir antworten. Er will mit dir nicht die Theodizee-Frage erörtern. Er will mit dir nicht die Leitfrage erörtern. Aber wenn du einen Engel Satan hast, der dir mit Fäusten ins Gesicht schlägt, dann will er dir antworten. Du würdest deine Situation bestimmt anders erzählen. Aber ich finde, die Formulierung des Paulus ist nicht ganz ohne. Paulus hat für sich eine Antwort bekommen. Eine Antwort, die bei ihm dazu führt, dass er sich freut. Deshalb habe ich Wohlgefallen an. Okay. Wie ist das mit Leid und Liebe? Ich gebe nochmal so ein paar kleine Antworten jetzt ohne Bibelstellen. Der Dreijährige, der im Supermarkt sich auf den Boden wirft, schreiend und tobend, weil er das Mao-Am nicht bekommt, das für seine weitere Lebensexistenz unabdingbar ist, ja, durchsteht hier tiefstes Leid. Das kann man seiner ganzen Mimik, Gestik, allem entnehmen, wie unsäglich tief sein Leiden jetzt ist. Irgendwer von uns hat mal einen Einbruch erlebt. Absolut schrecklich. In dem Moment für diese Person ein unfassbar großes Leiden. Andere von uns erleben, wie irgendwie plötzlich beim Wiederkommen zum Auto ein Kratzer im Lack ist. Schrecklich. Absolut schrecklich. Was ich damit sagen will, also ihr versteht schon, welche Reihe ich das gerade gestellt habe, ja? Was ich damit sagen will, ist Leid, das für uns sehr, sehr real ist und was ich auch ernst nehmen will in der Realität für diese Person, ist von außen betrachtet manchmal ein Witz. Oder zumindest nicht so wirklich. Also mein Standardspruch zu Einbrüchen ist zum Beispiel, wer ein Haus kauft, der muss einfach damit rechnen, dass es mal einen Einbruch gibt. So ist das Leben. Ja, finde ich nicht wirklich dramatisch. Hier geht es ja nur um Geld. Also, okay, jetzt, das wusste ich. An der Stelle kriege ich euch emotional. Okay, gut. Ich weiß, dass das... diese Leitgeschichte, die kann man offensichtlich nicht verobjektivieren. Das ist offensichtlich so, dass jeder selber irgendwie damit umgehen muss. Und das ist das, was Gott von uns fördert. Umzugehen mit den Dingen. Denn ich glaube, um jetzt einen Satz zu wiederholen, den ich immer mal wieder sage, es ist nicht so wichtig, was uns passiert, sondern wichtig ist, wie wir damit umgehen. Das formt unser Herz. Also wohlwissend, dass es Extremdichten gibt, da frage ich mich, wie kann man überhaupt damit umgehen? Das ist mir durchaus bewusst. Aber ich sage mal, in dem 98% Normalbereichsfragen geht es in erster Linie darum, wie reagieren wir eigentlich auf Sachen? Wie ist das einzuordnen, wenn ein 87-Jähriger beim Aufstehen jedes Mal alles wehtut? Ist er zu bemitleiden oder ist er zu beglückwünschen, dass er seit 40 Jahren noch lebt? Dass er überhaupt in Deutschland lebt, weil würde er woanders leben, wäre er wahrscheinlich schon tot. Wie ist das mit dem Leid? Ist das nicht ein Vorrecht für den Dreijährigen, dass er überhaupt in einem Supermarkt sein kann? Viele andere Dreijährige wissen gar nicht, was das ist. Oder ein Einbruch. Also manche Leute würden sich echt wünschen, dass sie was hätten, wo man bei ihnen einbrechen kann. Und wieder andere würden sich freuen, wenn sie was hätten, wo man einen Kratzer drauf machen kann. Leid, so geht's mir und das erlebe ich immer wieder so, wenn es ins Seelsorgerliche reingeht und das werdet ihr auch kennen. Leid bringt sehr stark hervor, was in unserem Herzen ist. Es gibt so eine Literaturform, mit der wir in der Schulzeit noch sehr traktiert worden sind, meine Kinder nicht mehr so doll, die Kurzgeschichte. Die Kurzgeschichte, die Idee der Kurzgeschichte, der Short Story eigentlich im Englischen, die haben das erfunden. Die Idee der Kurzgeschichte ist, dass an einem bestimmten biografischen Punkt offenbar wird, was in einem Menschen steckt. Ja, der alte Mann und das Meer und so, ne? Also so. Ich glaube, dass Leid so etwas ist. Ich glaube, dass Leid deutlicher macht, was in unserem Herzen ist. Solange alles gut läuft, sind wir total nette Menschen. Und wir lieben Gott. Wir lieben auch unsere Mitmenschen. Wir sind total nett, also die meisten von uns. Aber wenn der Druck kommt, wenn uns Sachen genommen werden, wenn uns Biografien genommen werden, wenn uns die Wege eng gemacht werden, wenn das Konto nicht mehr läuft, wenn unser Körper nicht mehr will, dann zeigt sich, was unser Herz ist. Ich glaube, dass Gott uns häufig Leid schenkt, damit wir an unser Herz rangehen. Denn das Ziel Gottes für unser Leben ist nicht, dass es uns gut geht. Das Ziel Gottes für unser Leben ist, dass unser Herz wächst. Das Ziel Gottes ist, dass wir liebesfähiger werden. Dass wir morgen Menschen mehr lieben als gestern. Und dazu muss unser Herz klarer werden. Dazu müssen die Abgründe unseres Herzens offenbar werden, damit wir sie Gott geben können, damit wir sie ablegen können, damit wir von Dingen Abschied nehmen können, dass wir uns nicht aus diesen heraus definieren. Die Welt ist nicht nur schön, wenn sie uns alle Türen offen hält. Das Leben ist nicht nur lebenswert, wenn es schmerzfrei verläuft. Das Leid dieser Welt hilft uns, von Dingen Abschied zu nehmen. Von Sachen, die uns tragen sollten und die unter Leid wegbrechen. Damit am Ende Christus allein unser Halt sein kann. Unsere Existenz sein kann. Ich bin alles in allem eigentlich ganz froh damit, dass, also jetzt kann ich ja noch da ein bisschen locker mit umgehen, aber ich merke auch schon langsam, wovon ich hier rede, dass unser Körper mit den Jahrzehnten schlechter wird. Also ich bin eigentlich ganz froh mit. Ich glaube, es macht es ein bisschen leichter, sich auf den Himmel zu freuen. Ich glaube, es ist mit permanenten Schmerzen leichter zu sagen, wird Zeit, dass wir umziehen, als wenn alles gut geht. Es gibt übrigens Konzepte in der Christenheit, die versucht haben, das immer irgendwie auch dem nochmal besonderen Ausdruck zu verleihen. Zum Beispiel ist das der Grund, warum es christliche Klöster gibt. Leute haben gesagt, um Christi willen schneide ich mich von ganz vielem ab, also von der Option, eine Familie zu gründen, von der Option und so weiter und so fort. Na, ich schneide mich von ganz vielem ab, also ich begebe mich in ein freiwilliges Leiden. Die Bibel redet davon so nicht, ne? Aber ich begebe mich da rein, um hier jetzt sozusagen nackt vor Gott zu stehen, damit Gott mich formen kann und ich ihm mein ganzes Leben geben kann. Da ist nichts mehr, was mich noch so trägt. Das ist die Idee hinter dem Klosterleben. Manche haben es dann noch weitergetrieben und haben angefangen, als Bettelmönche durch die Gegend zu laufen. Und die Idee des Bettelmönchstums war unter anderem zu sagen, ich möchte mitleiden mit der Schöpfung. Ich möchte mit den Ärmsten der Armen mich identifizieren. Ich möchte mit ihnen auf einer Ebene stehen, um mit ihnen zusammen Gott zu begegnen. Das gibt es ja bis heute. Die barmherzige Schwester Mutter Teresa ist letztlich exakt dieselbe Idee. Ihre Idee von Gottesdienst. Die Bibel redet nicht so darüber. Es gibt keine Empfehlung in der Bibel, die das so beschreibt. Aber wenn man sich die Biografien eines Paulus oder eines Petrus oder auch anderer Leute anguckt, dann ist das zumindest dem nicht ganz unähnlich in dem, was sie aufgegeben haben, um mit Christus ihren ganz persönlichen Weg gehen zu können. Wenn wir über Leid reden im Zusammenhang mit Liebe, dann, das hat übrigens auch fast immer was mit Leid zu tun, das ist der Rettungshubschrauber. Also immer alle, die sich ärgern, dass hier der Hubschrauber drüber fliegt, seid froh, dass ihr hier sitzt. Ich glaube, wenn es um Leid und Liebe geht, dann will Gott uns mit Leid dahin bringen, dass wir zu Gott schreien. Und wenn wir das gelernt haben, dann haben wir schon eine Menge gelernt. Eine Menge gelernt. Wenn wir es schaffen, unsere Not vor Gott zu bringen, so richtig vor Gott zu bringen, haben wir eine Menge gelernt. Ich möchte zum Schluss noch mal einmal mit euch in diese Johannesstelle reingehen, mit der ich angefangen habe, die mit dem Blindgeborenen. Also wer hat gesündigt, seine Eltern oder er selbst? Jesus antwortete, Vers 3, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Also wenn man diese Bibelstelle falsch verstehen will, dann sagt Jesus hier, Gott wusste in seiner ganzen Weisheit, dass ich 15 Jahre nach der Geburt dieses Jungen hier vorbeikomme und ihn heilen werde von seiner Blindheit. Und deswegen hat Gott ihn 15 Jahre lang blind sein lassen. Ich glaube, damit versteht man diese Bibelstelle falsch. Alles, was Jesus hier tut, ist, dass er sagt, die Werke Gottes müssen offenbar werden. Und was das Werk Gottes an dir ist und an deinem Leid, kann ich für dich nicht beantworten. Für diesen Blindgeborenen war es eine Heilung, die Beendigung seines Leides, 100%. Für andere sieht die Antwort ganz anders aus. Aber die Antwort ist immer die richtige. Die Werke Gottes sollen an uns offenbar werden. Das Wirken Gottes soll an uns offenbar werden. Das Wirken Gottes zuallererst an unserem Herzen, aber dann auch das Wirken Gottes über unserem ganzen Leben. Was hat Leid mit Liebe zu tun? Ich glaube, ganz viel mit dem Thema Mitgefühl. Es hat ganz viel zu tun mit der Bereitschaft, mich zu identifizieren mit anderen Leuten. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass wir nicht egoistische Idioten werden. Wer immer alles bekommt, der kann eigentlich nur zum Knallkopf werden. Römerbrief Kapitel 1 beschreibt, dass das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, dass er bekommt, was sein Herz will. Das ist beschrieben als Strafe von Gott, dass er seine Hand abzieht von uns, dass die Wünsche unseres Herzens, dass wir die leben mit allem, was dazugehört. Was ich hier aber nicht sagen will, ist, dass Leid an sich gut ist. Die ursprüngliche Welt, in die Gott uns gesetzt hat, war eine Welt ohne Leid, ohne Schmerz und ohne Geschrei. Und auch die Ewigkeit wird eine Welt sein ohne Leid, ohne Schmerz und ohne Geschrei. Aber solange unsere Herzen schräg sind, solange wir uns in dieser Welt befinden, kann Leid ein Segen sein. Ich bete mit uns. Jesus, und so wie ich das vorhin gesagt habe, möchte ich dich jetzt bitten, dass du jedem Einzelnen, der hier sitzt, hilfst, seine ganz persönliche Frage vor dir zu bewegen. Herr, wir bitten dich nicht um die großen Antworten für das große Ganze. Wir legen dir unser kleines Herz hin. Und wir bitten dich, dass du uns mehr und mehr befähigst zu lieben, dass du uns mehr und mehr befähigst, uns an dich zu hängen und uns in Menschen hineinzuschütten. Ich möchte dich besonders bitten für die Wurzel der Bitterkeit, hilf uns, dass wir hier mit aller Kraft uns der Bitterkeit entgegenstemmen. Du kennst die Geschichten in unserem Leben, die den Samen der Bitterkeit in sich tragen. Herr, wir bitten dich um wilde Entschlossenheit, Bitterkeit nicht wachsen zu lassen. Ich möchte dich für die bitten, die sich hier eigentlich nur als Opfer begreifen und aus der Hand gegeben haben, dass es auch Dinge bei ihnen gibt, wo sie etwas machen können, wo sie Dinge anfassen können, wo sie Dinge gestalten können, schön machen können. Herr, dann möchte ich dich bitten, dass du Leuten rausfällst aus dem Gefängnis ihrer Gedanken. Jesus, und wir bitten dich, dass dein Leiden für uns nicht irgend so eine abstrakte Größe ist, sondern dass wir immer wieder etwas mitfühlen von dem, was das heißt, dass wir erkauft sind durch dein Blut. Dass du, der Gott und Herr und König dieser Welt, dein Leben gegeben hast für uns.